Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Geliebter Feind. Raus hier, sofort raus oder ich rufe die Polizei. Vollkommen außer sich schreit Gianluca seine Frau an. Im ersten Moment hält die Stewardess Greta den bizarren Ausbruch für einen seiner schrägen Scherze. Die Schlagfertigkeit ihres Ehemannes und sein sehr spezieller Humor sind sowohl in der Geschäftswelt als auch in seinem Freundeskreis ebenso bewundert wie gefürchtet. Man muss über starke Nerven und einen guten Humor verfügen, um nicht abwechselnd an Gianlucas oder aber dem eigenen Verstand zu zweifeln. Greta hatte den mittlerweile erfolgreichen Kunsthändler auf einem Flug von Chicago nach Frankfurt kennengelernt. Damals hielt sie den jungen Münchner mit italienischen Wurzeln beim Cropwatch, einer nicht besonders eleganten internen Bezeichnung für das Überprüfen der Sicherheitsgurte vor dem Start, nicht ganz zu Unrecht für einen arroganten Typen mit grenzenlosem Selbstbewusstsein. Ein Irrtum. Denn schon bald zeigte Gianluca, der wegen seiner langen, schlaksigen Beine einen Platz am Notausgang in der Holzklasse des Jumbos gebucht hatte, auf herzerweichende Weise Nerven. Mit einem für Gretas Ohren niedlich klingenden deutsch-italienischen Akzent bat er sie um eine Schlafbrille. Die junge Flugbegleiterin, die an diesem Tag eigentlich in der First Class eingesetzt war, bemerkte sofort die enorme Flugangst des attraktiven Economy-Passagiers. Sie beruhigte ihn mit einer eigentlich den Passagieren der höheren Sitzkategorien vorbehaltenen Masken und einigen netten Worten. Das hätte es gewesen sein können. Die Wege zweier Menschen kreuzen sich für einige Minuten und trennen sich dann genauso schnell wieder. So, wie es jeden Tag geschieht. Doch offensichtlich hatte Amor Pläne mit den beiden Fremden. Ihr Treffen, das wussten sie in diesem Moment nur noch nicht, stand unter himmlischem Segen und dies nicht nur, weil ihr erstes damals noch unfreiwilliges Rendezvous über den Wolken stattfand. Vielmehr war tatsächlich Baby Jesus der Kuppler, denn so nannte die englischsprachige Flugzeugbesatzung recht euphemistisch ein schreiendes Baby an Bord. Dieser Baby Jesus allerdings prüfte nicht nur den Glauben des von einem wichtigen Arbeitstreffen in den Vereinigten Staaten zurückkehrenden Gianluca. An Schlafen war für den übernächtigten Kunstexperten trotz seiner flauschigen und luxuriös nach Lavendel duftenden Augenmaske und den von einem freundlichen Sitznachbarn geschenkten Ohrstöpseln nicht zu denken. Woher hatte dieses Kind nur eine solche Ausdauer und derart kräftige Lungen? Ein zweites Mal tauchte wie aus dem Nichts der blondgelockte Engel in Uniform auf und signalisierte Gianluca diskret, ihr zu folgen. Er kam sich vor wie in einem Kinofilm, der ihm sehr gefiel. 2 Minuten später fand sich Gianluca in einem bequemen Polstersessel der ersten Klasse wieder und bedankte sich überschwänglich. 2 Wochen später, er hatte schon längst nicht mehr damit gerechnet, tat Greta etwas, von dem sie sich geschworen hatte, es aus professionellen Gründen nie zu tun. Sie nahm die mittlerweile mit Kaffeeflecken und kleinen Knicken verunstaltete Visitenkarte, die sie schon so oft in den Händen gedreht hatte, aus ihrem Portemonnaie und wählte die in Gold geprägte Münchner Nummer. Das Telefon auf Gianlucas kleinem Schreibtisch im Büro des Auktionshauses klingelte und er konnte Gretas charmantes Lächeln durch die Leitung förmlich hören. Immer wenn sie nun einen Stopover in der bayerischen Hauptstadt hatte, waren sie zusammen. Schon bald brauchte die Stewardess kein Hotelzimmer mehr und die beiden fingen an, Zukunftspläne zu schmieden. Aber was bitte war gerade passiert? Was hatte ihn so aus der Haut fahren lassen? Auf ihr ungläubiges Lachen hatte er mit einem wütenden Blick reagiert und war aus dem gemeinsamen Schwabinger Apartment gestürmt, als würde er vor einer feindseligen Fremden flüchten. Und das, obwohl sie seit über 30 Jahren Gianlucas Tesoro, sein Schatz, und er ihr Sweetheart war, dachte Greta an diesem Morgen und warf einen verunsicherten Blick in den Badezimmerspiegel. Trotz ihres bevorstehenden 60. Geburtstags und der feinen Linien in ihrem ebenmäßigen Gesicht wirkte die Amerikanerin mädchenhaft. Noch immer bekam sie Komplimente, auch von wesentlich jüngeren Männern, denn sie hatte das, was Menschen in Ermangelung einer präzisen Beschreibung bewundernd das gewisse Etwas nannten. Dasselbe innere Leuchten, in das sich Gianluca vor über 3 Dekaden unsterblich verliebt hatte. Dies war erst die 2. Krise in ihrer langen Ehe ohne Trauschein,
denn die Freigeister hatten sich bewusst gegen eine Heirat und Kinder entschieden. Vor vielen Jahren hatte Gianluca auf einer Vernissage für ein kleines Vermögen ein Gemälde des ausgestellten Künstlers gekauft, welches ein grässlich verzerrtes, dämonenhaftes Antlitz zeigte. Als Greta an einem Samstagabend von einem turbulenten Flug in die gemeinsame Wohnung kam, hatte er wie im Wahn die Möbel umgeräumt und das fürchterliche Bild thronte über ihrem gemütlichen Sofa. Ein Anblick, bei dem Greta unwillkürlich an das verwunschene Porträt in Oscar Wildes Roman »Das Bildnis des Dorian Gray« denken musste. An diesem Abend war er unnatürlich aufgekratzt und abweisend gewesen und sie hatte ihn kaum wiedererkannt. Ein Vertrauensbruch, der Greta an ihren Grundfesten erschütterte. Später am Abend lag er Greta dann weinend wie ein kleiner Junge in den Armen und bat sie pathetisch um Vergebung. Am nächsten Morgen hatte er Frühstück gemacht, das gruselige Bild war verschwunden und die Wohnung hatte sich in ihren ursprünglichen Zustand zurückverwandelt. Gerade so, als wäre Greta aus einem bösen Traum erwacht. Sie hatten nie wieder über diese Nacht gesprochen. Greta zog ihre Schuhe an, fuhr im Aufzug herunter, stieg ins Taxi und fuhr zum Flughafen. Sie arbeitete mittlerweile als Purserin. Als ranghöchste Flugbegleiterin genoss sie den Respekt ihrer jungen Kolleginnen und Kollegen, flog aber nur noch selten Langstrecke. Aber heute freute sie sich auf den Flug nach Atlanta und auf 2 freie Tage in den Südstaaten, denn sie brauchte Abstand. Alles würde sich klären, wenn sie zurück war. Doch hier irrte sie gewaltig, denn Gianlucas morgendlicher Kontrollverlust war erst der Anfang.
Hallo, lieber Martin.
Hallo, liebe Esther.
Wie sehr es mich freut, dass wir uns wieder gegenüber sitzen.
Ja, finde ich auch. Ich bin auch ganz gespannt, was uns heute hier erwartet.
Du, das bin ich aber wirklich auch. Und ich stelle dir sofort die Frage, wer ist hier krank?
Ich weiß es nicht. Also das hört sich bis jetzt alles nach einem beginnenden Beziehungsdrama.
Es ist natürlich ganz schön schräg, was er da tut. Dass er sie aus der Wohnung verweist oder ich rufe die Polizei. Jemand, von dem man sowas nicht gewöhnt ist.
Würde ich auch so sagen. Also ich meine, vielleicht ist da was passiert, was wir bis jetzt noch nie wissen. Vielleicht hat er eine Affäre.
Vielleicht hat er über den Durst getrunken.
Oder irgendwelche Medikamente genommen. Mhm. Also da ist ja natürlich alles möglich. Also wir sehen ja hier, zwar eine plötzliche Verhaltensänderung, aber die muss nicht unbedingt medizinischer Natur sein, sondern kann ganz banale Ursachen einfach auch haben.
Gut, also wir wären ja auch nicht hier, wenn wir uns nach einem Wutausbruch nicht um die möglichen medizinischen Hintergründe Gedanken machen würden. Was könnten denn medizinische Ursachen sein?
Also wir sprechen hier über eine plötzliche Verhaltensänderung und du hast es schon gesagt, also es gibt medizinische, psychologische, neurologische Zustände, die hier eine Ursache spielen könnten natürlich. Mhm. Also zum Beispiel eine neurologische Erkrankung kann zu einer plötzlichen Verhaltensänderung führen, zum Beispiel ein Schlaganfall, ein Hirntumor, temporäre Störungen, die auftreten können.
Darf ich kurz einhaken?
Mhm.
Ein Schlaganfall,
ja.
Meinst du damit, dass, wenn der Schlaganfall passiert, es zu einem solchen Ausbruch kommen kann, oder ein Schlaganfall hat stattgefunden und der Mensch macht eine Persönlichkeitsveränderung im Nachhinein durch?
Beides könnte ja eine Ursache sein.
Ah, ja. Das heißt, jemand reagiert ungewohnt wütend mit einem Ausbruch, dann kann ich daran denken,
naja,
vielleicht hat
also
er sie einen Schlaganfall.
Das waren natürlich Beispiele, aber du hast natürlich da eher andere Symptome, die auftreten, Schwäche,
ja.
Sprach- oder Sehstörungen. Ne? Also wir gehen ja jetzt erstmal darauf ein, was kann denn halt zu einer Verhaltensänderung führen? Also zum Beispiel ein Hirntumor,
ja,
an einer bestimmten Stelle, ja,
mhm,
oder auch Alzheimer kann halt auch zu solchen Veränderungen führen, dass plötzlich Menschen ausfallend werden,
ja,
Wutausbrüche bekommen, man den Menschen einfach gar nicht mehr als den Menschen erkennt, wie er war oder ist, sein sollte.
Ja, eigentlich ist.
Aber auch zum Beispiel das Thema der Enzephalopathien, die ja durch Infektion oder auch Toxine verursacht sein können.
Ganz
oder
kurz,
durch Leber- oder Nierenversagen.
Ist eine Funktionsstörung des Gehirns, oder?
So eine, ja, genau. Eine allumfassende, also eine globale Gehirnfunktionsstörung. Mhm. Und die kann halt auch verschiedenste Ursachen haben, ne? Also.
Das kann ja auch ein anderes Organ sein, das dazu führt, dass das Gehirn nicht wirklich gut funktioniert.
Leber- und Nierenversagen können da eine Rolle spielen. Mhm. Die Palette ist groß. Und wenn man dann noch weiter guckt, zum Beispiel in die psychischen Gesundheitskrisen, also so eine akute psychische Gesundheitskrise, da gehörten dazu schwere Depressionen, auch eine Angststörung oder eine psychotische Episode, die können zu einer plötzlichen Verhaltensänderung einfach auch führen.
Sagt man psychotisch?
Kannst ja psychotisch. Du weißt ja, ich habe einen kleinen Sprachfehler.
Don Psychotte und Pepone.
Ja.
Aber man merkt uns, glaube ich, an, dass wir nach wie vor ein bisschen entspannt sind, weil es sich erstmal um nichts Ernstes dreht.
Naja, wir haben ja gesagt, der ist vielleicht einfach ein bisschen komisch.
Aber eigentlich ganz kerngesund, oder?
Ja, also ich habe manchmal auch so Phasen, gerade im Auto, also der Mensch im Auto oder der Mann im Auto.
Auch Frauen.
Ja, dann werde ich
zum Hirsch.
Zum Tier. Ja.
Fluchst du dann auch und schreist du laut?
Ja, aber richtig.
Gut.
Cholerisch.
Wirklich?
Ja, frag mal meine Frau.
Und die denkt dann womöglich, ob da wohl eine ernstliche Erkrankung zugrunde liegt?
Na, ich glaube nicht. Also wenn ich dann ausgestiegen bin, dann ist die Krise auch wieder vorbei. Das spielt sich immer nur auf vier Rädern ab.
Ja, Menschen in Autos.
Aber das ist gut, du kannst dich da gut abreagieren, keiner hört dich so unbedingt.
Außer deiner Frau.
Ja, was könnten denn weitere Gründe sein? Ich hätte zwischenzeitlich so ein bisschen so an einen Drogenexzess gedacht.
Ja, oder so ein wie nennt man das nochmal, Resaca, ein Overhänger, ein Nachhänger, also der Tag nach einem Exzess, wenn man unfassbar schlecht gelaunt ist und gar nicht Herr seiner
Vielleicht hat er
Sinne.
Auch einfach Stress gehabt, ja, irgendwie ein schlechtes Ereignis, musste sich irgendwie abreagieren.
Ja, er hat zum Beispiel die Information bekommen, dass seine Frau ihn betrügt. Das ist ja eigentlich die Reaktion, zu sagen, raus hier sofort, sonst hole ich die Polizei.
Wenn man merkt, dass du schon lange im Filmbusiness unterwegs bist, das wird dir jetzt hier richtig ausgerollt. Ja, aber jetzt mal im Ernst, also so Drogen, Alkohol können natürlich zu drastischen Verhaltensänderungen führen, muss man einfach sagen. Aber auch natürlich, das ist interessant, ne? Also Medikamenteninteraktion, das hatte ich jetzt auch häufiger mal in der Praxis, dass da die können auch zu Verhaltensveränderungen führen. Also wenn du zum Beispiel ein Antibiotikum nimmst und hast dann irgendwie ein Blutdruckmedikament, irgendwelche Kombinationen, die können schon zu Verwirrung und auch Verhaltensänderungen führen. Muss man einfach auch mal nochmal hier klar sagen.
Ja. Und wer klärt so etwas ab? Eigentlich müsste das Ärzten bekannt sein, Interaktionen von Medikationen.
Ja, aber also normalerweise sollte man halt sowas auch in der Anamnese abfragen. Also welche Medikamente werden genommen? Gibt es jetzt irgendwelche Änderungen? Heutzutage ist es ja schwierig, ne? Also das muss man auch nochmal vielleicht benennen. Du hast den Hausarzt, dann geht ein Patient, weiß ich nicht, zum Urologen, zu einem anderen Facharzt, bekommt dann irgendein Medikament aufgeschrieben. Oder der Patient nimmt irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel zusätzlich noch ein, die halt interagieren mit den Medikamenten. Das wird halt wirklich relativ schwierig. Deswegen fordern wir halt auch immer in der Hausarztpraxis die Patienten dazu auf, dass sie halt uns auch Änderungen in ihrer Medikation und seien es halt auch nur Nahrungsergänzungsmittel auch benennen. Das ist für uns relativ wichtig.
Gut, also bei einem Wutausbruch. Das nächste Mal, Martin, fahre ich rechts ran, bitte den Aggressor hinter mir zu halten und frage nach dem Medikamentenplan.
Boah, was meinst du, was dann los ist? Und dann erwischst du vielleicht, vielleicht einen Patienten, der so eine bipolare Störung oder eine echte Manie noch hat. Ne, also, im Ernst, das könnten natürlich auch Ursachen sein, eine bipolare Störung oder eine Manie, also ein plötzlicher Wechsel von normalen zu übermäßigen euphorischen oder reizbaren Verhaltensweisen liegen dann ja häufig vor bei diesen manischen Episoden, bei bipolaren, die dann auf bipolare Störungen hinweisen können.
Auch ganz unschön.
Ja.
Möglicherweise haben wir ja schon gestriffen, worum es jetzt weiter in der Geschichte geht. Wir hören jetzt einfach mal weiter, wie es Gianluca oder ja auch möglicherweise seiner Frau geht.
Super.
Als Greta gut gelaunt aus dem Taxi steigt, sieht sie schon von der Straße aus, dass die Dachgeschosswohnung des pittoresken Altbaus hell erleuchtet ist. Wie gehofft hat ihr die Zeit mit ihrer Lieblingscrew, die sie als Dienstälteste scherzhaft, aber respektvoll Senior Mama nennt, geholfen, sich wieder zu beruhigen. Nun freut sie sich auf Gianluca, von dem sie seit 4 Tagen nichts gehört hat, und einen gemeinsamen gemütlichen Abend. So wie sie ihn kennt, und sie kennt ihn gut, hatte er mittlerweile ein schlechtes Gewissen und würde sich auf romantische Weise für seinen irrationalen Wutausbruch entschuldigen. Als sie den Schlüssel aus der Tasche ihres eleganten Trenchcoats fischt, freut sie sich insgeheim auf die legendäre Lasagne, Gianlucas ultimatives Versöhnungsrezept aus dem geheimen Kochbuch seiner geliebten sizilianischen Nonna. Doch statt kulinarischem Verwöhnungsprogramm erwartet sie einen Schock, der in seiner Tragweite erst langsam in ihr Bewusstsein sickert. Ihr Wohnungsschlüssel passt nicht ins Schloss der schweren, dunkelgrün lackierten Tür. Sie drückt die Klingel und hört Geräusche in der Wohnung. Doch nichts geschieht. Auch ihr Klopfen bleibt unbeantwortet. Greta versteht die Welt nicht mehr. Sie wählt Gianlucas Nummer, doch dringt noch nicht einmal bis zu seiner Mailbox durch. Hat er sie etwa geblockt? Plötzlich öffnet sich die Tür ein Spalt. Greta kann nur die Hälfte von Gianlucas Gesicht sehen, denn er hat die Kette nicht ausgehängt, so als befürchtet er, sie würde sich andernfalls gewaltsam Zutritt verschaffen. »Ciao, Sweetheart, ich bin zurück. Schließen wir Frieden?« begrüßt sie ihn immer noch im naiven Glauben, dies alles wäre ein riesiges Spiel, das er jeden Moment auflösen würde. Doch in seinem Auge sieht sie etwas, das sie instinktiv einen Schritt zurückweichen lässt. Auf Höhe ihrer Brust bemerkt sie durch den Türspalt ein Blitzen wie von der Reflexion eines metallischen Gegenstandes. Mit einer fremdklingenden, nur noch rudimentär an Gianluca erinnernden Stimme raunt das halbe Gesicht: »Wenn du nicht sofort verschwindest, steche ich dich ab, du verdammtes Miststück!« Wie ein lebensbedrohliches Ausrufezeichen schiebt er dabei die Klinge eines langen Brotmessers durch den Zwischenraum. Greta stockt der Atem, sie weicht zurück und entkommt der verstörenden Situation im Aufzug. Es ist eine milde Frühlingsnacht, als Greta aus dem Fenster des Streifenwagens beobachtet, wie Gianluca von 2 Beamten in Handschellen abgeführt wird. Im Vorbeigehen treffen sich ihre Blicke und er starrt sie hasserfüllt an. Aufgrund der angedrohten Attacke auf seine Partnerin mit einer potenziell tödlichen Waffe, sein irrationales Verhalten und das aggressive Verhalten bei ihrem Eintreffen verbringen die Polizisten den 62-Jährigen in eine psychiatrische Klinik. Dort beruhigt Gianluca sich schnell, auch wenn er seine Empörung über seine Freiheitsberaubung wohlartikuliert zum Ausdruck bringt. Da die Zwangsunterbringung in einer Psychiatrie allerdings gerechtfertigt ist, wenn das eigene Leben oder das Leben anderer bedroht ist, und davon muss nach Gretas aufgeregter Aussage ausgegangen werden, hat der Notarzt vor Ort verantwortungsvoll und auf Basis des in Bayern geltenden Unterbringungsgesetzes gehandelt. Nach einer ruhigen Nacht wird Gianluca am nächsten Vormittag von Professor Henrik Eulen, einem renommierten Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, begutachtet. Der Mediziner trägt nun in diesem aufsehenerregenden Fall die Verantwortung für das Wohlergehen aller Beteiligten. Entweder kann er das Fortbestehen einer Gefährdung bestätigen, die Grundlage für die dann mögliche Beantragung einer richterlich verfügten weiteren Unterbringung Gianlucas in der geschlossenen Einrichtung, oder aber sie entkräften, was eine Entlassung aus der Klinik nach sich ziehen würde. Der Psychiater führt ein angeregtes Gespräch mit dem anfangs gewohnt charmanten und zugewandten Kunstexperten. Doch als der Arzt das Gespräch auf Greta und die Ereignisse des Abends lenkt, wendet sich das Blatt. Gianluca wird emotional und reagiert aufbrausend. Er konfrontiert den Arzt mit einer selbst für den erfahrenen Mediziner wunderlichen Theorie. Greta sei nicht mehr seine geliebte Ehefrau, sondern eine perfekte Kopie, die geschickt wurde, um ihn auszuspionieren und ihn in letzter Konsequenz zu eliminieren. Auf die Frage, was er tun würde, wenn er die Klinik verlassen dürfte, kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen. Sie stoppen, koste es, was es wolle. Nach seiner Einschätzung ist mit dieser Aussage, die einer konkreten Drohung gegen Greta und ihrer körperlichen Unversehrtheit gleichkommt, eine erhebliche Gefährdung gegeben, die Behandlungsmaßnahmen auch gegen Gianlucas Willen rechtfertigt. Selbst ohne richterliche Anordnung würde hier auf der Basis eines sogenannten rechtfertigenden Notstands eine Entlassung verweigert werden können. Doch überraschenderweise bittet Gianluca selbst um den Verbleib in der Klinik. Er fühlt sich verfolgt, scheint große Angst vor Gretas Doppelgängerin zu haben und fühlt sich im geschlossenen Bereich der Einrichtung gut aufgehoben. Okay, wir haben es offensichtlich mit einer psychischen Erkrankung, mit einer psychischen oder psychiatrischen Störung zu tun.
Mhm. Und du hast es vorhin gesagt, wir haben ja geguckt, vielleicht haben wir es schon ein bisschen gestrichen oder gestriffen. Mhm. Und ja, hier liegt wirklich eine psychiatrische oder wahrscheinlich eine psychiatrische Erkrankung vor. Und hier ist das Problem, dass das wirklich eine psychische Krise ist oder eine Störung, die zu einer unmittelbaren Gefahr für ihn und auch für seine Lebensgefährtin führt.
Weil er sie bedroht hat.
Ganz genau.
Und jetzt reagiert ja die Polizei ganz schön schnell.
Ja.
Und weist ihn ein.
Mhm. Also es kommt zu einer sogenannten Zwangsunterbringung. Mhm. Also üblicherweise liegt die Entscheidung für eine Zwangsunterbringung bei einem Arzt. Beispielsweise, wenn der zuerst gerufen wird, dann kann er in der Regel auch entscheiden, ist das jetzt hier eine Krisensituation, braucht hier jemand akut Hilfe und wird dann im ersten Schritt nicht von einem Gericht initiiert. Also das kommt dann im Laufe, also dann kommt auch ein Richter und beurteilt die Situation. Mhm. Und das muss auch immer in regelmäßigen Abständen natürlich erfolgen, um dann halt auch relativ genau sagen zu können, ob das noch notwendig ist, dass sich der oder diejenige in einer Zwangsunterbringung befindet.
Mhm. Entschuldigung, ich bin gerade bedroht worden. Ich rufe einen Arzt. So geht es natürlich nicht.
Nee, man ruft das funktioniert Polizei. Nicht.
Ja. Nein, leider.
Also Polizei und Rettungskräfte sind ja häufig auch die Ersten, die dann auch mit dieser Person in Kontakt treten. Und dann halt auch versuchen, dann die Situation dann irgendwie möglichst gut wieder in den Griff zu kriegen und die dann halt auch dazu beitragen können, eine entsprechende Einschätzung der Lage dann zu geben.
Mhm. Unsere Geschichte lässt ja den Moment aus, beziehungsweise sind wir ja mit der Lebensgefährtin unten und warten darauf, dass Gianluca aus der Wohnung geholt wird. Man kann sich nur vorstellen, wie so etwas dann vonstatten geht. Hm. So jemand öffnet ja dann nicht freiwillig die Tür. Nee. Das heißt, da muss wirklich da passiert dann einiges. Okay.
Naja, aber die haben auch die entsprechende Befugnis, ne?
Ja.
Also dann diese Person in eine psychiatrische Klinik dann zu bringen. Aber eben nur, wenn eine unmittelbare Gefahr besteht. Also muss man nochmal darauf hinweisen, da kann nicht jeder dann einfach sagen, hier, der hat das und das gemacht. Und er wird dann einfach in eine psychiatrische Klinik gebracht. Und deswegen ist ja auch da ganz wichtig, unser Rechtssystem sichert das ja auch entsprechend ab, dass relativ schnell dann halt auch ein Richter das nochmal anguckt. Ich habe es vorhin schon gesagt, damit einfach nicht irgendwelche Zwangsverwahrungen dann greifen, die nicht gerechtfertigt sind. Das gibt's einfach oder sollte es nicht geben. Ne?
Nein, ich kann mir auch eher vorstellen, dass dass vielleicht nicht direkt reagiert wird und eine Person, die um Hilfe bittet, oftmals ins Leere läuft, weil es eben nicht zu einem wirklichen Übergriff gekommen ist, weil es keine Verletzung gibt. Ich kann mir vorstellen, dass solche Situationen auch oft deeskaliert werden ohne direktes Eingreifen.
Das ist ja das, was auch immer wieder diskutiert wird, ne? Dass man so Kriseninterventionsteams dann einfach hat, die in solche zu solchen Situationen dann hinzugerufen werden, um einfach versuchen, dann diese Zwangsunterbringung dann abzuwenden. Ne? Also das wirft ja auch einfach wichtige Fragen auf, einfach bezüglich der individuellen Freiheitsrechte und auch der ethischen Verantwortung. Ne?
Ja.
Und die Wahrung der Patientenrechte und auch dieses sorgfältige Abwägen der Risiken ist ja auch ein entscheidender Aspekt bei diesem Prozess.
Hm. Jetzt haben wir es bei Gianluca ja tatsächlich mit einer Störung
zu tun. Er ist überzeugt davon, dass seine Frau ausgetauscht wurde. Mich erinnert das an UFO-Geschichten, Geschichten über Entführungen durch Außerirdische.
Ja, aber er hat jetzt nicht hier diese Alufolie auf dem Kopf gehabt, ne?
Da können wir uns gerne nochmal ernsthaft drüber unterhalten.
Nee, aber das, du hast natürlich recht, das rutscht dann halt auch in diesen Bereich rein, ne? Also, genau.
Dass jemand so der Lächerlichkeit preisgegeben wird, obwohl man natürlich auch darüber sprechen kann, sind UFO-Sichtungen wirklich lächerlich an sich, weil sie unglaubwürdig sind, oder hat eine Obrigkeit entschieden, das lächerlich hinzustellen.
Oder halt auch vielleicht in dem Bereich der dissoziativen Störung, also dieses Thema der multiplen Persönlichkeiten, ist das jetzt vielleicht eine ganz andere Persönlichkeit, die er da zeigt, ne? Also genau, da ist vielleicht auch nochmal wichtig,
dass sich eine Persönlichkeit jetzt nach vorne drängt, die Oberhand gewinnt, oder Schizophrenie.
Ja, da muss man aber sagen, Unterschied, Schizophrenie, dissoziative Störung, das wird ja so ein bisschen immer so in einen Topf geworfen. Ja. Kennst das ja, ne? Ja. Du bist doch schizophren. Ne? Also, ja.
Also zu mir hat das noch keiner gesagt.
Nein, aber du weißt, was ich meine. Ja. Dieses Wort wird dann häufig auch einfach falsch verwendet, weil das ja einfach auch so Sinnestäuschungen sind, die dann bei der Schizophrenie eine Rolle spielen. Ne? Also Wahrnehmungen dann zu haben. Und das ist schon was anderes als eine dissoziative Störung, wo du dann eine andere Persönlichkeit bist. Oder hast. Oder mehrere Persönlichkeiten hast. Also das sollte man vielleicht hier auch nochmal erwähnen.
Multiple Persönlichkeit wäre jetzt durchaus was hier in Frage käme.
Theoretisch. Also wir wissen es ja nicht. Also das muss ja jetzt abgeklärt werden, psychiatrisch. Ja. Es gibt ja auch die Persönlichkeitsveränderung durch Stress. Also extreme Stresssituationen können halt auch zu vorübergehenden Persönlichkeits- und Verhaltensänderungen führen. Und da muss man halt dann auch immer die Person und die Vorgeschichte kennen. Mhm. Vielleicht gibt es auch in der Vorgeschichte eine psychische Erkrankung, die da eine Rolle spielt, die wir bis jetzt noch nicht kennen. Mhm. Also das sind alles halt Themen, die jetzt abgeklärt gehören.
Was fällt uns noch ein? Eine Infektion?
Ja, also es gibt ja Infektionen, die sich auch auf das Gehirn auswirken, also wie eine Enzephalitis zum Beispiel. Und die können auch zu Verhaltensveränderungen führen.
Im akuten Stadium.
Im akuten Stadium. Oder aber auch Autoimmunerkrankungen, die das Gehirn betreffen, die können ähnliche Symptome verursachen. Also da gibt es eine ganze Bandbreite.
Ganz kurz, darüber haben wir noch nie gesprochen. Autoimmunerkrankungen, die das Gehirn betreffen. Das heißt, das Immunsystem greift das eigene Gehirn an.
Und da gibt es ja eine ganze Reihe an verschiedenen Erkrankungen. Vielleicht finden wir in den nächsten Folgen da auch mal noch einen ganz spannenden Fall. Aber auch, was kann noch eine Ursache sein?
Hormone.
Hormone.
Der Mann, das hast du jetzt verstanden, aber der Mann hat Hormone.
Nein, aber also man vergisst. Nein,
wirklich Hormone. Man hat, guck mal, von der Gebärmutter ableitend, Hysteria, wie oft nennt man Frauen hysterisch? Aufgrund ihrer Hormonlage. Es könnte doch auch sein, die beiden sind 30 Jahre verheiratet. Möglicherweise
nimmt er Hormone ein.
Testosteron. Du, find das mal nicht so abwegig.
Ja. Also Testosteron-Thema ist ein häufiges Thema. Das sehen wir auch in der Allgemeinmedizin.
Noch, ja.
Ne, also der niedrige Spiegel von Testosteron, dann das Schmieren von Testosteron, Einnahme von Testosteronmitteln, das ist schon häufig ein Thema. Aber es gibt natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Hormon, das ja sowohl Männlein als auch Weiblein haben. Oder ein Organ, die Schilddrüse.
Ach, ich habe mir schon an den Hals
gegriffen. Ja, habe ich gesehen, deswegen danke. Und die können natürlich auch zu Verhaltensänderungen wie Reizbarkeit, Depression, Angst kann verursacht werden. Wir wissen es nicht und deswegen wird es jetzt auch einfach sehr, sehr spannend, wie es weitergeht und was jetzt der Pudelskern ist.
Des Pudelskern. Wir hören weiter zu.
Auf das anamnestisch geschulte Nachfragen des fast 20 Jahre jüngeren behandelnden klinischen Psychiaters öffnet sich Gianluca im Verlauf des fast zweistündigen Gesprächs immer mehr. Er verspricht sich, allen medizinischen und psychologischen Tests zu unterziehen, die dem Arzt notwendig erscheinen. Da es keine dokumentierten Hinweise auf eine Vorgeschichte psychischer Erkrankungen gibt, vermutet Eulen ein drogeninduziertes Erlebnis. Doch die Ergebnisse eines Drogenschnelltests und die Laborresultate einer von Gianluca freiwillig gegebenen Blutprobe fallen im Hinblick auf alle gängigen Drogen, die dafür bekannt sind, paranoide Wahnvorstellungen auszulösen, negativ aus. Auch eine stressbedingte psychische Störung als Trigger für eine paranoide Reaktion scheint unwahrscheinlich. Gianluca geriert sich als wohlhabenden, tiefenentspannten Privatier, der nur noch unregelmäßig in seinen drei höchst erfolgreichen Galerien nach dem Rechten sieht und ansonsten sein Leben in Schwabinger Cafés, italienischen Restaurants und auf den Golfplätzen des idyllischen Münchner Umlands genießt. Der Mann wird jedoch während des gesamten Gesprächs nicht müde, seine Version von der Doppelgängerin, die zwar aussieht und spricht wie seine Frau, aber eine andere Person ist, weiter auszuschmücken. Auf die Frage, wo denn seine Ehefrau sei, wenn die Geschichte stimmen sollte, wird er von einem heftigen Weinkrampf geschüttelt und kann nur durch eine leichte Medikation beruhigt werden. Für den Arzt ein Indiz, dass es sich nicht um die ausgedachte Geschichte eines gesunden Geistes handelt, mit dem lediglich die Fantasie durchgegangen ist. Professor Eulen merkt seinem Patienten nun die emotionale Erschöpfung deutlich an und beschließt, die Untersuchungen und seine Anamnese am nächsten Tag fortzusetzen. Er freut sich auf einen entspannten Abend mit seinem Besuch, den er am selben Abend in einem urigen Münchner Brauhaus treffen will. Seit mehr als 3 Jahren haben sich die ehemaligen Kommilitonen nicht mehr gesehen und die Freude ist groß, als Henrik, seinen Gast aus dem Rheinland, so herzlich begrüßt, als wäre seit ihrer letzten Zusammenkunft keine Woche vergangen. Auch seinem Kollegen Martin Mücke, der für einen medizinischen Kongress in der Stadt ist, merkt man seine Wiedersehensfreude deutlich an. Nach einem deftigen Abendessen mit bayerischen Spezialitäten kommt das Gespräch auf den Job und Henrik berichtet seinem alten Studienfreund auch von seinem aktuellen, äußerst mysteriösen Fall. Interessiert lauscht Martin seinen Ausführungen und lässt nicht unerwähnt, dass auch auf seinem Spezialgebiet, den seltenen Erkrankungen, psychiatrische Erkrankungen oder psychosomatische Störungen häufig genug Ursache rätselhafter Symptome sind. Das Münchhausen-Syndrom, das Martin in unterschiedlichen Formen begegnet ist, stellt in diesem Kontext nur ein besonders tragisches Phänomen dar. Martin bietet an, seine Expertise in die Untersuchung mit einzubringen. Am nächsten Tag schließt Henrik eine aufgrund von Gianlucas paranoiden Wahnvorstellungen vermutete Schizophrenie aus. Das bei dieser Erkrankung signifikante desorganisierte Denken und ebenfalls zu den Leitsymptomen gehörende Halluzinationen liegen bei seinem Patienten allerdings nicht vor. Mittlerweile hat der Arzt auch eine Abschrift von Gretas Aussage bei der Münchner Schutzpolizei erhalten. In ihr sind auch Gianlucas merkwürdige Verhaltensauffälligkeiten im Zusammenhang mit der legendären Vernissage und dem teuren Horrorgemälde erwähnt, der weit über 20 Jahre zurücklag. Darauf angesprochen räumt der exzentrische Lebemann ein, zu Beginn seiner Karriere in der internationalen Kunstszene nicht nur einmal der Versuchung erlegen zu sein, Kokain und LSD konsumiert zu haben. Der Effekt der illegalen Rauschmittel hatte ihm gefallen. Noch mehr Energie, neue kreative Ideen, ja sogar eine Erweiterung des eigenen Bewusstseins reizten ihn. Aber die negativen Auswirkungen an dem von Greta geschilderten Wochenende überzeugten Gianluca davon, zukünftig die Finger davon zu lassen. Der Psychiater fragt seinen Patienten nun, ob dieser zustimmen würde, einen ihm bekannten anerkannten Spezialisten für Patienten ohne Diagnose hinzuzuziehen. Der charmante Italiener stimmt sofort zu. Und 1,5 Stunden später holt Henrik Martin an der Pforte der psychiatrischen Klinik ab, wo dieser bereits alle bürokratischen Formalitäten hinter sich gebracht hat. Mücke schlägt seinem Kollegen 2 Standardtests auf Alzheimer vor. Denn plötzlich auftretende Verhaltensauffälligkeiten und Aggressionen sind neben einer schleichenden Verschlechterung der Gedächtnisleistung, insbesondere in Bezug auf das Kurzzeitgedächtnis, keine Besonderheit. Die Ergebnisse lassen auf Basis der GDS-Reisberg-Skala den Verdacht auf eine Stadium-2-Demenz zu, die sich durch leicht ausgeprägte Einschränkungen der Hirnleistung manifestiert und selbst durch Fachleute nicht hieb- und stichfest verifiziert werden kann. Denn eine leichte Vergesslichkeit, beispielsweise von Namen oder Gegenständen, kann auch schlicht auf kognitive Überlastung oder einer altersbedingten Veränderung basieren. Nachdem Gianluca auch in Martins Beisein mehrfach die Casa Doppelgänger erwähnt, bittet dieser seinen Kollegen zu einem Konzil unter vier Augen. Für ihn ist der Fall der atypischen Psychose nun glasklar. Gianluca leidet am äußerst seltenen Capgras-Syndrom, das auch als monothematische Illusion klassifiziert wird, da es sich lediglich in einem Symptom äußert. Der festen Überzeugung, ein nahestehender Mensch sei durch einen Doppelgänger ausgetauscht worden. Da es für das multifaktoriell bedingte Capgras-Syndrom keine spezifische Behandlung gibt, konzentriert sich der therapeutische Ansatz auf die Linderung der Symptome und die Verbesserung von Gianlucas Lebensqualität. Er erhält eine Kombination aus antipsychotischen Medikamenten und beginnt bereits am nächsten Tag eine kognitive Verhaltenstherapie, um seine Wahnvorstellungen zu adressieren. Zusätzlich wird Greta, die ihn eine Woche später unter Beobachtung das erste Mal in der Klinik besuchen kann, in die Therapie einbezogen, um besser mit der belastenden neuen Situation umgehen zu können. Die Ursachen für den Ausbruch des Syndroms bleiben im Verborgenen. Sowohl Gianlucas beginnende Demenz als auch der frühere Abusus halluzinogener Drogen, eine nicht diagnostizierte leichte Hirnverletzung in seiner wilden Jugendzeit oder unerkannte psychiatrische Störungen können in Betracht gezogen werden. Nach 8 Wochen intensiver stationärer Behandlung sind die paranoiden Wahnvorstellungen abgeklungen. Trotz seiner Gedächtnisstörungen hat Gianluca 2 überaus wichtige Dinge nicht vergessen. Seine tiefe Liebe zur jetzt wieder unverwechselbaren Greta und Großmutter Vincenzas Rezept für die beste Lasagne südlich von Rom. Wow, das Capgras-Syndrom. Ich habe davon noch nie gehört. Mhm. Und ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass es eine psychische Störung gibt, die sich ausschließlich durch dieses eine Symptom der Vorstellung, der Partner oder jemand sei die Kopie.
Ja, du bist gar nicht Esther.
Ich bin auch nicht Esther.
Du bist ein Betrüger. Nein, also A, gehört zu den seltenen psychischen Störungen, deswegen hast du es wahrscheinlich noch nicht so häufig gehört. Gehört in die Gruppe der Delusionsstörung, auch bekannt als Illusion des Doppelgängers. Und dann ist es einfach so, dass die Betroffenen denken, dass eine nahestehende Person durch einen Doppelgänger ersetzt wurde. Und je nachdem, wie ausgeprägt das ist, passieren dann halt solche Dinge, wie die wir hier gesehen haben. Ne?
Das ist ja verrückt im Sinne des Wortes. Ich verstehe jetzt gerade nochmal das Wort verrückt. Da ist etwas verrückt im Hirn. Mhm. Also weggerückt.
Aber was da genau weggerückt ist, das weiß man nicht. Das ist unbekannt bisher. Es wird oft in Verbindung mit neurologischen Störungen, wie wir haben vorhin schon drüber gesprochen, Schizophrenie, Demenz, Epilepsien oder auch, wie häufig bei solchen Erkrankungen, nach traumatischen Hirnverletzungen beobachtet. Mhm. Also auf den Kopf gefallen zum Beispiel. Das kann auch im Rahmen von anderen psychiatrischen Erkrankungen wie Psychosen auftreten. Also
es ist ein extrem weites Feld.
Genau, und deswegen gibt es ja auch so ein großes Fach wie die Psychiatrie und auch den Bereich der Psychosomatik, weil auch da gibt es viele seltene Erkrankungen. Da muss auch immer wieder darauf hingewiesen werden, dass es halt neben den somatischen auch die psychischen Erkrankungen gibt und da auch seltene natürlich drunter sind, finde ich immer ganz wichtig. Mhm. Und da muss man halt auch entsprechend handeln und behandeln.
Also der einzige Trost für jemanden wie unseren Patienten hier kann ja nur darin bestehen, dass man so jemandem sagen kann, das hatten schon andere vor ihnen. Ich stelle mir extrem schwierig vor, nun, da ist jemand in der in der psychiatrischen Klinik und soll jetzt die Überzeugung gewinnen, dass der Mensch, von dem er glaubt, der sei ausgetauscht und nicht mehr, in dem Fall die eigene Lebenspartnerin, sei echt. Dass man dann nicht damit beginnt, an eine große Verschwörung zu glauben, die in dem Falle ja dich inkludieren würde, als der Arzt, der von außen kommt, der jetzt diesen Schwachsinn erzählt, das sei ein psychologisches Syndrom, weil das kann ja nur eine Riesenverschwörung sein, die mich jetzt davon überzeugen soll,
dass das, was ich, wovon ich überzeugt bin, nicht stimmt. Und ja, das würde bedeuten, dass vielleicht auch andere ausgetauscht sind.
Ja, also es ist unheimlich schwierig, egal bei welcher psychiatrischen Erkrankung, die Patienten dann davon zu überzeugen, dass sie sich halt auch in Behandlung begeben müssen. Und hier ist die Behandlung relativ komplex. Also wir haben da eine Kombination aus Medikamenten, die dann eingesetzt werden, und Psychotherapie.
Medikamente, die was
Antipsychotika
tun?
Oder Antidepressiva, die dann eingesetzt werden, die den Patienten dann halt erstmal wieder ein bisschen beruhigen. Ja, vielleicht auch diese
beruhigen oder sedieren? Ist das nicht ein bisschen Schuss ins Blaue? Ja, oder?
Kann ich nicht beurteilen. Ich bin kein Psychiater. Da muss ich auch nochmal drauf hinweisen. Ne? Das ist mal wichtig. Aber diese Kombination ist einfach wichtig, dass man, also der ist ja außer sich teilweise gewesen. Der musste erstmal beruhigt werden. Also wenn du jetzt in das Thema der Beruhigung reingehst, spielt das sicherlich auch eine Rolle. Ne? Mhm. Und die Therapie zielt dann darauf ab, dem Patienten dann zu helfen, mit seinen Wahnvorstellungen dann auch vernünftig umgehen zu können.
Stelle ich mir extrem schwierig vor. Jemand mit Wahnvorstellungen, der erstmal zu der Überzeugung kommen muss, dass er unter Wahnvorstellungen leidet, dass seine Überzeugungen nicht der Realität entsprechen, dass er nicht seine Gedanken ist, sondern seine Gedanken ihm, also sein Verstand, ihm einen Bären aufbindet. Und Wahrheit von Wahnvorstellung zu unterscheiden, das ist ein dickes Brett, was zu bohren ist.
Ja, das muss man erstmal auch verarbeiten können dann. Ne?
Ja.
Ja. Und dann muss man halt noch dazu sagen, es kommt auch hier nochmal vielleicht als wichtiges Element dazu. Das tritt häufiger auch bei älteren Menschen auf und auch insbesondere bei Menschen, die schon eine neurodegenerative Erkrankung aufweisen.
Demenz
zum Beispiel. Ja. Also das ist halt dann nochmal schwieriger, dann halt auch in der Therapie bestimmte Themen dann zu vermitteln. Ja. Bei jüngeren Patienten oder wo keine neurodegenerative Erkrankung vorliegt als Ursache vielleicht auch, da ist es vielleicht dann einfacher und die Prognose einfach besser, dass der Patient da deutlich besser mit der Situation umgehen kann. Ne?
Also, und diese Wahnvorstellungen nochmal wieder vergehen.
Interessant sind ja die Theorien, die auch dahinter liegen, dass das Capra-Syndrom aus einer sogenannten Diskonnektivität zwischen den Gesichtserkennungsarealen des Gehirns und auch den emotionalen Zentren resultiert. Also das.
Kannst du das bitte nochmal wiederholen?
Also die Verbindung der einzelnen Areale im Gehirn, dass die nicht richtig funktionieren, also die für die Gesichtserkennung zuständig sind. Und auch die quasi für die Steuerung der Emotionalität, also die emotionalen Zentren zuständig sind, dass die gestört sind.
Das heißt, eine Störung liegt vor, ich versuche mir das gerade bildlich vorzustellen, dass als würde man Abweichungen im Gesicht des vertrauten Partners wahrnehmen, Störungen, und gleichzeitig ist die Emotion gestört.
Die fehlt. Ne? Also die fehlt dann, und das führt dann zu der Überzeugung, dass es sich um einen Betrüger oder einen Doppelgänger handelt.
Noch etwas stelle ich mir extrem schwierig vor, und zwar eine Vertrauensbasis zu jemandem wieder aufzubauen, der sich ad hoc so anders verhalten hat und in diesem Fall ja auch bedrohlich war.
Ja, das erzeugt ja dann auch Angst und Misstrauen.
Ja.
Ja, stell dir vor, du sitzt dann mit deinem Partner oder deiner Partnerin auf der Couch, guckst einen Rosamunde-Pilcher-Film schön, willst dann irgendwie entspannt dich zurücklegen.
Ach, ja, das ist ja ganz, ganz verrückt. Das ist ja jetzt eine eigene Störung. Entschuldige mal, die Frau, die da spielt, das bin ich. Was ist das für ein Syndrom?
Ich wollte das ja gerade sagen, dass sich die beiden dann eigentlich entspannen sollten. Nein, aber du weißt, was ich meine. Also du kannst dich ja überhaupt nicht mehr in irgendeiner Situation sicher fühlen dann.
Nein,
ja? Oder nicht. Also wenn du sowas durchlebt hast, wurdest mit einem Messer bedroht von deinem Lebenspartner, deiner Lebenspartnerin.
Ja, das
wie willst du denn
runter,
da wieder Vertrauen aufbauen in eine Situation?
Ist mir nicht vorstellbar. Das brich mal runter auf eine humorige Ebene. Na Schatz, denkst du wieder, ich bin jemand anders? Willst du mich abstechen? Oh, ja. Komm, nee.
Also das ist, ich stelle mir das wirklich schwierig vor und ich denke, dass das für eine Beziehung wirklich sehr, sehr belastend sein kann. Und da weiß der halt auch nicht, vielleicht kann man da nochmal sagen, die langfristige Prognose ist auch eigentlich nicht abschätzbar, weil die hängt einfach von vielen verschiedenen Variablen zusammen. Also wie spricht der oder diejenige auf die Medikation und auf die Therapie an? Weißt du das? Keine Ahnung. Das gibt ja auch zu wenig Fälle. Also insofern bleibt ja so ein gewisses Unbehagen dann vielleicht doch bestehen. Mhm. Und hier wieder so ein Phänomen auch von den seltenen Erkrankungen. Man hat wenig Informationen. Auch die wissenschaftliche Forschung zum Capgras-Syndrom ist ja begrenzt einfach. Und ja, deswegen gibt es da halt auch noch nicht so viele Aussagen zu. Aber einige Studien beschäftigen sich damit. Mhm. Und ja, vielleicht wird man in den nächsten Jahren da auch mehr zu hören, dass es da vielleicht dann auch entsprechende Ergebnisse, vielleicht andere Therapiemöglichkeiten gibt, die dann wieder den oder die Partnerin besser schlafen lassen können.
Ja, gute Nacht, schöne Gegend. Martin, ich verbleibe ein bisschen ratlos, aber froh über das schöne Gespräch mit dir.
Danke und ich freue mich auf den nächsten Fall mit dir.
Tschüss.
Sie hörten Unglaublich krank, Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.